NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages. Und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Abschied von Hartz IV. Berlin debattiert über eine Reform der Sozialleistung. Dazu ein Pro und Contra. UN-Migrationspakt. Nach dem Vorstoß von Spahn verschärft sich der Streit in der Union. Brexit-Vertrag. Die EU-Länder schließen Nachbesserungen aus. Internetstudie. Bei jungen Leuten wächst die Skepsis. Und Unwetter in Spanien. Riesenwellen richten auf Teneriffa großen Schaden an. Und wir beginnen mit dem Fall Khashoggi. Wer ist verantwortlich für den Tod des saudischen Journalisten? Auch der amerikanische Geheimdienst CIA geht inzwischen davon aus, dass der Befehl zur Ermordung von Jamal Khashoggi von ganz oben kam, nämlich vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Soweit will die deutsche Bundesregierung nicht gehen. Sie hat heute Einreisesperren verhängt, nicht gegen den saudischen Thronfolger, wohl aber gegen die 18 Männer, die direkt an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Cecilia Reible berichtet.
Vor mehr als einem Monat ist der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul getötet worden. Der Fall hatte weltweit Empörung ausgelöst. Die Bundesregierung hat immer wieder eine transparente Aufklärung gefordert. Jetzt geht Deutschland noch einen Schritt weiter. Gegen 18 tatverdächtige Saudis sind Einreisesperren verhängt worden. Sie gelten für den gesamten Schengen-Raum. Außenminister Heiko Maas hat seine europäischen Amtskollegen heute in Brüssel darüber informiert.
Es gibt eine große Zustimmung zu dieser Maßnahme. Wir hatten bereits am Wochenende eine gemeinsame EU-Erklärung zu diesem Thema verfasst, aus der hervorgeht, dass wir mit den bisherigen Ergebnissen der Ermittlungen und der Aufklärung noch nicht zufrieden sind, dass wir das weiter verfolgen werden und dass wir uns auch gemeinsam weitere Schritte vorbehalten werden.
Das Einreiseverbot ist mit Frankreich und Großbritannien abgestimmt. Betroffen sind saudische Staatsbürger, denen die Tötung von Khashoggi bzw. eine Beteiligung an der Tat vorgeworfen werde, so Christopher Burger, Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Bei den Personen handelt es sich um das identifizierte 15-köpfige Kommando und um drei weitere Personen, die im Verdacht stehen, an der Organisation mitbeteiligt gewesen zu sein.
Ob auch Vertreter des saudischen Königshauses von der Einreisesperre betroffen sind, wollte der Sprecher nicht sagen. Wegen des Falls Khashoggi liegen auch die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien weiterhin auf Eis. Kanzlerin Angela Merkel hatte schon nach dem Bekanntwerden der Tat im Oktober angekündigt, dass Deutschland zunächst keine Genehmigungen für Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien mehr erteilen werde.
Was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden, in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind.
Die Bundesregierung hatte außerdem prüfen wollen, wie sie mit bereits erteilten Genehmigungen für Rüstungsexporte ins Königreich umgehen will. Philipp Jornitz, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.
Es ist natürlich auch so, dass derzeit keine Genehmigungen erteilt werden und die Bundesregierung auf die Inhaber von gültigen Einzelgenehmigungen auch hinwirken mit dem Ergebnis, dass es derzeit keine Ausfuhren von Deutschland nach Saudi-Arabien gibt.
Auf welche Weise auf die Firmen eingewirkt wird, dazu wollte der Sprecher nichts sagen. Unklar blieb auch, wie mit Rüstungsprojekten verfahren wird, die mit Partnerstaaten gemeinsam betrieben werden. Von dem Exportstopp für bereits genehmigte Projekte betroffen ist die Peenewerft in Mecklenburg-Vorpommern, die mehr als 30 Patrouillenboote für Saudi-Arabien baut. 15 davon sind nach DPA-Informationen bereits ausgeliefert, 2 weitere sind fertiggestellt. Eigentlich sollten diese Schiffe im November nach Saudi-Arabien gehen, sie liegen aber noch auf der Werft. Der Bau von 8 weiteren Booten hatte bereits begonnen, ruht aber nun bis auf Weiteres. Ein Großteil der Beschäftigten der Peenewerft wurde bereits in Kurzarbeit geschickt.
Am Stichwort Hartz IV scheiden sich nach wie vor die Geister. Für die SPD ist die Sozialleistung und die Reform, die damit verbunden war, eine nie ganz verheilte Wunde. Einerseits, so sehen es einige Experten, haben die Hartz-Reformen die Arbeitslosigkeit gesenkt und Wirtschaftswachstum ermöglicht. Andererseits bietet die SPD seitdem eine offene Flanke, gerade bei ihrem Markenkern der sozialen Gerechtigkeit. Hartz IV abschaffen. Das haben seit Langem und immer wieder SPD-Linke gefordert. Doch jetzt kommt der Vorstoß von der Parteivorsitzenden. Das Hartz IV-System soll überwunden werden, meint Andrea Nahles. Und zusätzlichen Schub bekommt die Debatte dadurch, dass Grünen-Chef Robert Habeck ganz Ähnliches fordert. In Berlin wird jetzt über die Zukunft des Sozialstaates diskutiert. Christopher Jänert fasst zusammen.
15 Jahre nach Einführung von Hartz IV werden die Rufe nach grundlegenden Änderungen lauter. SPD-Chefin Nahles will statt Hartz IV ein Bürgergeld Unter demselben Begriff spricht sich auch die FDP für Hartz-Reformen aus. Bei den Grünen ist von einer Garantiesicherung die Rede, bei den Linken von einer Mindestsicherung. Größter Unterschied und damit Hauptstreitpunkt ist die Frage, sollen Hilfsbedürftigen weiter Strafen drohen, wenn sie Arbeitsangebote ablehnen? Nahles ist dagegen, denn
im jetzigen Hartz-IV-Regime ist es so, dass wir durchaus durch Sanktionen tatsächlich Menschen unter das Existenzminimum drücken.
Im Mittelpunkt sollten jedoch weiter Anreize stehen, Arbeit aufzunehmen. Und wichtig sei es, Kindern in Hartz-IV-Familien zu helfen.
Mit einem Bürgergeld, das das Existenzminimum nicht in Frage stellt, das die Kinder rausholt aus der Grundsicherung, liegen wir da auf jeden Fall besser.
Der komplette Verzicht auf Sanktionen ist jedoch selbst in der SPD umstritten. Juso-Chef Kühnert nennt Nahles Vorstoß zwar einen Befreiungsschlag, Arbeitsminister Heil dagegen sagte dem Spiegel, wenn jemand das 10. Mal in Folge nicht zum Termin beim Amt erscheint, dann sollte das Konsequenzen haben. Und auch der Chef des eher SPD-freundlichen Deutschen Gewerkschaftsbunds Hoffmann hält nichts davon, Sanktionen einfach zu streichen.
Notwendig ist, bin ich ja gar nicht grundsätzlich dagegen, dass man Menschen dann auch über Sanktionen Antriebe gibt, Hinweise gibt, dass sie sich für das Erwerbsleben fit machen.
Das ist auch die Linie von CDU-Wirtschaftsminister Altmaier. Für ihn steht fest, ohne Sanktionen geht es nicht.
Das ist keine schöne Sache, wenn man von Hartz IV abhängig ist. Aber wir müssen verlangen, dass junge Menschen, die arbeiten können, dann auch tatsächlich bereit sind zu arbeiten.
Auch der FDP geht der Ansatz, keine Bedingungen mehr zu stellen, zu weit. Generalsekretärin Beer glaubt,
dass der Ansatz vom Fördern und Fordern nicht aufgegeben werden darf.
Die Befürchtung dahinter ist, wer bedingungslos Geld bekommt, faulenzt womöglich auf Staatskosten. Eine solche Grundsicherung kommt daher zumindest für Altmaier nicht in Frage.
Überall dort, wo die Grundsicherung ausprobiert worden ist, hat sich herausgestellt, dass Menschen weniger ehrgeizig sind, dass sie weniger bereit sind, sich anzustrengen, vor allen Dingen junge Menschen.
Auch die Grünen wollen, wie die SPD, Arbeitsunwillige nicht länger bestrafen, sondern Arbeitswillige belohnen. Dafür möchte Parteichef Habeck
verzichten auf Sanktionen, das zu trennen, auch in der Organisation zu trennen und den Zuverdienst anheben.
Linken-Chefin Kipping fühlt sich durch die neue Debatte bestärkt. Ihre Partei habe Hartz IV ja schon immer kritisiert. Nun, meint Kipping, solle eine Kommission des Bundestages ein neues System erarbeiten.
Hartz IV abschaffen. Applaus für die Vorschläge kommt von SPD, Grünen, Linken und Wohlfahrtsverbänden. Kritik dagegen aus Union, FDP und Gewerkschaften. Eine soziale Leistung ohne Bedingungen, aber auf Kosten der Steuerzahler, sei ungerecht, heißt es von dieser Seite. Hartz IV soll bleiben, meint auch Evi Seibert in ihrem Pro-Kommentar.
Natürlich muss man Hartz IV modernisieren, aber das Grundprinzip, das muss bleiben. Wer arbeiten geht, muss mehr bekommen als jemand, der nicht arbeiten geht. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, bekommt Ärger. Das ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Man kann nicht verlangen, dass eine Kassiererin sich jeden Tag in den Supermarkt setzt und 8 Stunden arbeitet, wenn ihre Nachbarn den ganzen Tag zu Hause bleiben und genauso viel Geld bekommen. Denn letztlich zahlt die Kassiererin über ihre Steuern das Sozialsystem ja mit. Selbst SPD-Arbeitsminister Heil will die Sanktionen behalten. Er sagt, wenn jemand das 10. Mal in Folge nicht zum Termin beim Amt erscheint, dann sollte das Konsequenzen haben. Das betrifft übrigens nur sehr, sehr wenige. Gerade mal 3% der Hartz-IV-Empfänger halten sich nicht an die Spielregeln. Die übrigen 97% bekommen ja gar keine Sanktionen. Für die könnte man allerdings wirklich mehr machen. Sie sollten mehr behalten dürfen, wenn sie was dazu verdienen. Und Leute, die Jahrzehnte gearbeitet und eingezahlt haben, die sollten mehr bekommen als zum Beispiel Jugendliche, die noch nie gearbeitet und alles noch vor sich haben.
Soweit der Pro-Kommentar von Evi Seibert. Eine Reform ist überfällig, Hartz IV soll abgeschafft werden, fordert dagegen Uwe Lüb in seinem Kontra-Kommentar.
Grundsicherung statt Hartz IV ist der richtige Ansatz. Was früher Sozialhilfe hieß, stigmatisiert unter dem Namen Hartz längst die Bedürftigen. Doch es reicht nicht, nur den Namen zu ändern. Das ganze System von Fördern und Fordern gründet vor allem auf dem Fordern bis hin zu fragwürdigen Sanktionen. Danach können junge Erwachsene noch immer auf null sanktioniert werden. Im Klartext, sie können jeden Hilfsanspruch verwirken. Damit drängt man sie aber nur aus dem System raus. Der Staat verliert sie. Das ist das Gegenteil von sinnvoll. Dazu kommt, Hartz IV steht für ein kompliziertes Gestrüpp aus einzelnen Hilfen, Zuverdienstgrenzen und Strafen mit viel unnötiger Bürokratie. Der Staat täte sich selbst einen Gefallen, das hinter sich zu lassen und sein Misstrauen zu überwinden. Nicht die Gefahr von Missbrauch gehört in den Vordergrund, sondern das Zutrauen, dass Menschen arbeiten wollen. Grundsicherung statt Hartz IV nimmt diesen Gedanken auf.
Soweit Pro und Contra zum Thema Hartz IV im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Im Dezember soll er in Marokko unterzeichnet werden, der Migrationspakt der Vereinten Nationen. Der Vertrag ist nicht bindend, gibt aber Ziele vor. Einerseits sollen die Staaten Migranten Zugang zu grundlegenden Leistungen gewähren, wie etwa Schulbildung für die Kinder. Andererseits soll chaotische und lebensgefährliche Migration verhindert werden. In Deutschland hat sich bisher allein die AfD gegen den Pakt gestellt. Doch inzwischen gibt es Fragezeichen auch aus der CDU. Jens Spahn, Gesundheitsminister und Mitbewerber um das Amt des CDU-Vorsitzenden, fordert, dass auf dem Bundesparteitag im Dezember über den Umgang mit dem Vertrag abgestimmt wird. Jetzt debattiert nicht nur die Union über Spahn und den Integrationspakt, auch die Opposition meldet sich zu Wort, wie Franziska Welz berichtet.
FDP-Generalsekretärin Nicola Beer wundert sich über Spahns Timing. Das Thema werde wohl jetzt Teil des innerparteilichen Wahlkampfes in der CDU.
Herr Spahn ist Mitglied der Bundesregierung. Er hat in dieser Funktion schon ein Jahr lang Zeit gehabt, diese Debatte auch zu führen.
Gelegenheit dazu hätte etwa die breite Debatte in der Unionsbundestagsfraktion in der vorletzten Woche geboten. Da gab es laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
eine ganz breite Mehrheit, dass wir uns hier von populistischen Kräften nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Er habe nicht den Eindruck gehabt, dass Spahn sich in dieser Fraktionsdebatte in der Weise geäußert habe wie jetzt. Entsprechend überrascht war Altmaier dann auch von Spahns wochenendlichem Vorstoß. Spahn lehnt den Migrationspakt zwar nicht direkt ab, bemängelt aber, die Politik habe sich der Diskussion nicht aktiv gestellt. So sei der Eindruck entstanden, es gäbe etwas zu verheimlichen. Das sei auch schon beim Freihandelsabkommen TTIP so gewesen. Intransparenz befördere Misstrauen. Jens Spahn habe recht, findet Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann und sagte dem rbb-Inforadio, auch ihn erinnere die Causa Migrationspakt an TTIP.
TTIP ist gescheitert, weil es keine Transparenz gab, weil man nicht am Anfang gesagt hat, worum geht es überhaupt, was will man und was will man nicht.
Mit Sachsen-Anhalt stellt sich gleich ein ganzer CDU-Landesverband hinter Spahn. Er will, dass die Bundesregierung die Vereinbarung komplett ablehnt. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht bemängelt, in dem Migrationspakt werde unter anderem dargelegt,
dass Migration ein gutes Zeichen einer globalisierten Welt von Aufschwung und wirtschaftlicher Prosperität sei. Darüber kann man kritisch diskutieren, sollte man auch.
Außerdem müsse geregelt sein, dass sich alle Staaten gleichmäßig an der Aufnahme der Flüchtlinge beteiligten. Denn es bestünde immer die Gefahr, dass sehr viele nach Deutschland kommen wollten.
Weil wir eben ein Staat sind mit sehr hohen sozialen Standards.
Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD stört sich am Ton der Debatte insgesamt. Zwar müsse man immer reden können.
Aber sobald man da so einen Zungenschlag reinbekommt, wir sehen Zweifel an der lauteren Absicht der Vereinten Nationen und auch der Bundesregierung, würde ich das für hochfahrlässig halten.
Die Bundesregierung steht laut Regierungssprecher Steffen Seibert weiter zum Migrationspakt. Die Herausforderung der Migration könne nur global und mit internationaler Zusammenarbeit angegangen werden. Nationale Alleingänge führten in Sackgassen.
Seehofer gegen Söder. Es war ein langer Kampf der beiden CSU-Politiker um die Macht in Bayern und in der Partei. Inzwischen ist er klar für Söder entschieden. Nach dem Ministerpräsidentenamt greift Söder jetzt auch nach dem CSU-Vorsitz. Und obwohl Söder bei der Landtagswahl im Oktober massiv verlor, macht ihm niemand diesen Posten streitig. Und so hat Söder heute seine Bewerbung für das Amt des CSU-Vorsitzenden öffentlich begründet und klargemacht, wie er die CSU führen will. Aus München Eva Huber.
Söder will in seiner Partei Stabilität gewährleisten und gleichzeitig Erneuerung schaffen.
Das Erste, was wichtig ist, die CSU muss man klar positionieren. Und zwar klar im Zentrum, als bürgerliche Partei. Die bürgerliche Mitte ist unser klarer, fester Platz und muss es auch unbestritten bleiben.
Markus Söder will die CSU deutlich von radikalen Kräften abgrenzen und nennt dabei explizit die AfD. Statt hinterherzulaufen, lieber Gegenkonzepte präsentieren. Von den Grünen auf der anderen Seite will er Themen aufnehmen, besonders in der Umweltpolitik. Insgesamt soll die CSU weiblicher und jünger werden. Und Markus Söder grenzt sich ab vom Führungsstil Seehofers und arbeitet dem ihm selbst anhafteten Image entgegen, vor allem eigene Interessen zu verfolgen.
Das Ganze wird nur im Team gehen, absolut nur im Team. Die Zeiten von One-Man-Shows gibt es nicht mehr, die sind auch out.
Söder will, dass die CSU zur Ruhe kommt. Den Asylstreit im Sommer bezeichnet er als schwierigsten Moment, betont aber, dass mehrere daran ihren Anteil gehabt hätten. Ob Horst Seehofer Innenminister bleiben wird, dazu deutet Söder an, dass er Seehofer nicht in Frage stellen werde und sagte, man wolle in Berlin Stabilität und Kontinuität und das gelte auch personell. Stabilität. Mit dieser Losung hatte Markus Söder schon im Endspurt des Landtagswahlkampfs in Bayern geworben. Und jetzt will er Stabilität auch in Berlin gewährleisten.
Wir müssen Stabilisierungsfaktor sein von Regierungen als CSU. Wir bringen unsere Ideen ein, aber wir wollen auch stabil wirken.
Zur Wahl für den Parteivorsitz wird sich Markus Söder am 19. Januar stellen, auf einem Sonderparteitag der CSU.
Bundesinnenminister Seehofer will die Abschieberegelungen verschärfen. Unter anderem will er bei Abschiebeflügen durch sogenannte No-Name-Tickets sicherstellen, dass Plätze an Bord nicht unbesetzt bleiben. Doch mit seinen Ideen greift der Minister in fremde Kompetenzen ein. Zuständig sind nämlich hier die Länder. Janina Lückhoff berichtet über die Reaktionen auf die Pläne des Innenministers.
Begeisterungsstürme hat Bundesinnenminister Seehofer mit seinen Plänen für erleichterte Dublin-Abschiebungen nicht ausgelöst. Der niedersächsische Innenminister Pistorius, SPD, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Das ist eine Ansammlung von guten Ratschlägen an die Länder. Wir wissen selber, was wir zu tun haben. Im Übrigen ist vieles auch nicht neu.
Pistorius erinnerte daran, dass die Länder schon seit Jahren forderten, dass der Bund die Zuständigkeit für Dublin-Rückführungen übernehmen soll. Das Vorhaben steht auch im sogenannten Masterplan Migration, den Seehofer im Juli vorgelegt hatte. Pistorius kritisierte auch Seehofers Vorschlag, Abschiebeflüge in Flugzeugen künftig ohne Namen zu buchen, um jemand anderen abzuschieben, falls der vorgesehene Ausreisepflichtige untertaucht. Das sei nicht realitätsnah, so Pistorius. Unter anderem fehle es dafür an Personal. Das hatte auch die Gewerkschaft der Polizei kritisiert. Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Strack-Zimmermann sagte, Seehofer solle in die Gänge kommen, um die Länder wie angekündigt bei Abschiebungen zu unterstützen.
Der Scheidungsvertrag liegt jetzt auf dem Tisch zwischen der EU und Großbritannien. Aber wie so häufig bei Trennungen ist der Streit noch längst nicht vorbei. Der Brexit-Deal. Heftig gestritten wird darüber in Großbritannien. Premierministerin May kämpft in ihrer Partei um die Zustimmung zu dem Vertragsentwurf. Und sie kämpft gleichzeitig um ihr politisches Überleben. Ihre Gegner bereiten einen Misstrauensantrag vor. Ganz anders die Lage auf dem Kontinent. In Brüssel haben sich heute die Europaminister der EU über den Austrittsvertrag gebeugt und gemeinsam für gut befunden, weshalb auch mögliche britische Änderungswünsche nicht mehr akzeptiert werden. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Wir haben einen entscheidenden Moment erreicht, sagte Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier, der für die Europäische Union am Verhandlungstisch sitzt.
We are in fact at the decisive moment in this process.
Der Entwurf des Brexit-Abkommens, auf den sich die Unterhändler der EU und Großbritanniens vor etwa einer Woche geeinigt hatten, sei fair und ausgewogen. Ich bin froh, dass die Minister heute das Gesamtpaket unterstützt haben, vor allem, dass die Mitgliedstaaten dem Entwurf des Ausstiegsabkommens zugestimmt haben, sagte Barnier.
In particular, member states support the draft withdrawal agreement.
Das Scheidungspapier umfasst 585 Seiten. Darin festgeschrieben ist eine Übergangsphase nach dem Brexit bis Ende 2020, die um weitere 2 Jahre verlängert werden soll. Der echte Brexit könnte dann erst Ende 2022 passieren. Der Ausstiegsvertrag regelt auch die künftigen Rechte der Bürger auf beiden Seiten. Die Finanzforderungen der EU an London und den Status der britischen Provinz Nordirland. Dieser Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist der bestmögliche, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Es gibt keinen besseren für dieses verrückte Brexit.
Die EU müsse jetzt diejenigen in Großbritannien ermutigen, die wirklich wollen, dass man zu einem guten Resultat komme, und zwar für beide Seiten.
Ich gehe davon aus, dass der Scheidungsvertrag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird,
sagte der österreichische Europaminister Gernot Blümel. Forderungen aus Großbritannien, den Vertragsentwurf noch einmal aufzumachen und neu zu verhandeln, lehnten Deutschland und andere EU-Länder heute entschieden ab. Doch genau darauf bestehen die Brexit-Hardliner in der britischen Regierung. Spielraum gibt es noch bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen. Es geht darum, in Zukunft eine Freihandelszone für Waren zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu schaffen, und zwar ohne jegliche Zölle. Darüber hinaus soll es Vereinbarungen in bestimmten Schlüsselbereichen geben, zum Beispiel für Luftverkehr, Energie, Verteidigung und Fischerei. Über diese künftigen Beziehungen wird in dieser Woche weiter verhandelt. Sie sollen vor dem Wochenende abgeschlossen sein, bevor am Sonntag die Staats- und Regierungschefs zum geplanten Brexit-Sondergipfel nach Brüssel kommen. Dann sollen der Brexit-Vertrag und die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen endgültig abgeschlossen werden.
Wenn Europa, wenn die EU stärker zusammenwachsen soll, dann betrifft das auch die Finanzen. Davon ist Frankreichs Präsident Macron überzeugt. Die Länder der Eurozone brauchen einen gemeinsamen Haushalt. Dafür wirbt Macron seit langem. Mit dem gemeinsamen Budget sollen wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Euro-Staaten verringert und Krisen besser bekämpft werden. Für seinen Plan hat Macron einen wichtigen Verbündeten gewonnen. Deutschland kämpft jetzt gemeinsam mit Frankreich für das Eurozonenbudget, das allerdings längst nicht bei allen betroffenen Staaten auf Begeisterung stößt. In Brüssel haben heute die Finanzminister der Eurozone über das Thema beraten. Malte Pieper berichtet.
Die EU-Finanzminister stehen unter massivem Druck, zeitlichem Druck, denn eigentlich wollten sie schon viel, viel weiter sein. Weil sich die Mitgliedstaaten aber lange nicht einmal auf eine grobe Richtung einigen konnten, kam in den letzten Monaten jede Menge Sand ins Getriebe, der erst einmal wieder herausgespült werden musste. Nun also nehmen Deutsche und Franzosen gemeinsam einen neuen Anlauf. Wir wollen, betont Bundesfinanzminister Olaf Scholz,
dass wir im Rahmen des Haushaltes eine eigene Möglichkeit schaffen für die Mitglieder der Eurozone, was den Euro und unseren dadurch verbundenen Wirtschaftsraum stärker macht.
Im Haushalt der EU soll dem deutsch-französischen Vorschlag zufolge künftig ein gewisser Betrag exklusiv für die Euro-Staaten reserviert werden. Frankreichs Finanzminister Le Maire spricht von 20 bis 25 Milliarden Euro. Das wäre deutlich weniger, als Präsident Macron ursprünglich im Blick hatte. Mit dem Geld will man die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die zum Teil immer noch erheblich sind innerhalb der Eurozone, man will sie ausgleichen. Den kriselnden Staaten, vor allem in Südeuropa, soll so unter die Arme gegriffen werden. Sie sollen Geld an die Hand bekommen, mit dem sie beispielsweise in strukturschwachen Regionen in Zukunftstechnologien investieren können, ohne dass sie sich die Summe erst teuer bei den Banken leihen müssen. Der Gedanke dahinter, gleichen sich die Euro-Staaten in der Wirtschaftskraft an, wird das ganze System nicht mehr so störanfällig, unsere Währung dadurch sicherer. Doch ein schneller Erfolg ist dem deutsch-französischen Papier nicht vergönnt. Zu groß ist das Misstrauen mancher EU-Staaten nördlich der Alpen, dass der Reformeifer im Mittelmeer zu stark nachlassen könnte, wenn man einfach zusätzliches Geld gibt. Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra beispielsweise reagierte deshalb bereits demonstrativ zurückhaltend auf den Vorschlag seines deutschen und französischen Kollegen. Das bedeutet nicht, dass wir hier enthusiastisch sind über diesen Vorschlag. Wir werden ihn sehr genau unter die Lupe nehmen, aber es bleiben noch jede Menge Fragen. Und wir werden nur zustimmen, wenn es auch wirklich im Interesse der Niederlande und der niederländischen Steuerzahler ist. Aber nicht nur Niederländer, Österreicher und andere stehen nach wie vor auf der Bremse. Auch im Europaparlament beginnt sich der Widerstand zu organisieren. Die Abgeordneten, die eigentlich in Budgetfragen ein Mitspracherecht haben, fürchten, an den Rand gedrückt zu werden, wenn, wie im Vorschlag aus Berlin und Paris, die Staats- und Regierungschefs ein zu starkes Mitspracherecht haben. Trotzdem, zumindest unter den Finanzministern scheint sich die Stimmung wieder etwas aufgehellt zu haben. Euro-Gruppenchef Centeno sprach nach dem gut fünfstündigen Treffen davon, dass man sehr gut vorankomme. Auch die EU-Kommission zeigte sich demonstrativ zufrieden. Bis zu einer großflächigen Einigung zur Reform der Eurozone ist es aber noch ein ganzes Stück.
Wie gehen junge Leute mit dem Internet um? Immer mit einem Blick aufs Handy, ständig online, mit kritikloser Dauerpräsenz bei Facebook und Co.? Wer dieses Vorurteil gepflegt hat, den dürfte eine neue Studie überraschen. Bei jungen Leuten wächst die Skepsis, wenn es um das Thema Internet geht. So die Studie, die heute im Bundesfamilienministerium vorgestellt wurde. Anita Fünfinger war dabei.
Joanna Schmölz, die wissenschaftliche Leiterin des DIFSI, des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet, erklärt die Generation der Digital Natives. Also der Generation, die quasi mit dem Smartphone aufwächst, der man nicht zeigen muss, wie das eigentlich alles geht mit dem Handy und dem Internet. Soweit das Klischee. Die Realität steht in der neuen DIFSI U25-Studie.
41%, und das sind damit 4 Millionen 14- bis 24-Jährige hierzulande, macht die Vorstellung einer digitalen Zukunft regelrecht Angst.
Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren sagen von sich selbst, sie fühlten sich zu wenig vorbereitet auf ihre digitale Zukunft. Ein Fach Medien in der Schule wäre toll. Denn damit räumt die Studie endgültig auf. Wer mit dem Handy aufwächst, weiß auch automatisch damit umzugehen. Im Gegenteil. Die Forscher stellen Veränderungen fest. Die Jugendlichen werden skeptischer und misstrauischer.
Junge Menschen erleben zuhauf eine ausgesprochene Beleidigungskultur im Internet. Wer sich online äußere, müsse heutzutage damit rechnen, beschimpft und beleidigt zu werden. Punkt. Die Folge, sie ziehen sich zurück, äußern ihre eigene Meinung nicht mehr oder sehr zurückhaltend nur noch. falsche Profile und andere falsche Informationen sorgen dann noch für den Rest und das grundsätzliche Vertrauen ins Internet gerät immer weiter ins Wanken.
Ein Internet zum Recherchieren und Kommunizieren, aber immer weniger zur Selbstdarstellung. Das ist eine Erkenntnis von Silke Borgstedt, die Studie als Projektleiterin des Sinus-Instituts erstellt hat. Facebook ist nicht mehr in. Geschützte WhatsApp-Gruppen mit Leuten, die man kennt, sind dagegen nicht mehr wegzudenken.
Die große Bühne wird immer weniger von Jugendlichen gesucht. Man bevorzugt Kommunikation in leichter kontrollierbaren Communities. Zudem ist Selbstpräsentation im Netz längst nicht für alle relevant. 54% posten selten bis nie etwas, weil sie so wenig Daten wie möglich von sich teilen möchten.
Was bedeuten diese Erkenntnisse nun aber für Politik und Gesellschaft? Familien- und Jugendministerin Franziska Giffey sieht Handlungsbedarf in vielen Punkten. Wenn junge Menschen sich im Internet nicht einmal mehr trauten, ihre Meinung frei zu äußern, sei das ein erschreckendes Signal. Zuallererst aber müsse man mal an das Gesetz ran.
Wir haben ein Jugendschutzgesetz, das im Zeitalter von CD-ROM und Videokassette stehen geblieben ist. Da ist noch die Rede von elektronischen Spielgeräten, die nicht an allen Orten aufgestellt werden dürfen, öffentlich zugänglich. Das ist natürlich absurd.
Die Regeln, die offline für den Jugendschutz gelten, müsse man auch online umsetzen, so Giffey.
Schwere Unwetter sorgen in Spanien für Probleme. In Katalonien waren am Wochenende rund 1500 Haushalte ohne Strom. Und auf der Kanareninsel Teneriffa haben Riesenwellen Häuser schwer beschädigt. Videos im Internet zeigen, wie Oliver Neuroth berichtet, dramatische Szenen.
Erst einmal ist es für eine Gruppe junger Leute in Garachico auf Teneriffa ein großer Spaß. Sie stehen an der Küstenstraße, immer wieder schlagen hohe Wellen über das Ufer und spritzen die Gruppe nass. Doch von jetzt auf gleich wird die Lage ernst. Eine Riesenwelle kommt rasend schnell auf die Jugendlichen zu. Sie laufen in ein Haus. Schnell die Treppe rauf, ruft einer. Und Sekunden später stehen die ersten Stufen unter Wasser. Dieser Anwohner erzählt, wie die Welle auf sein Haus prallte, das Wasser ins Erdgeschoss lief, das Gebäude habe gewackelt wie ein Stück Papier im Wind. Die Feuerwehr muss am Wochenende 65 Wohnungen im Nordwesten Teneriffas räumen und die Bewohner in Sicherheit bringen. Das Rote Kreuz richtet in Garachico eine Notunterkunft ein, sagt Sprecher Domingo Luis Martin. In der Nacht auf Sonntag hat uns das Rathaus angerufen und um Hilfe gebeten. Die Küstenstraße stand schon unter Wasser und viele Häuser waren beschädigt. Das Unwetter hatte sich auf dem Atlantik zusammengebraut. Zunächst traf es andere Kanareninseln, allerdings weniger stark. Auf Gran Canaria stürzten Bäume um, auf Lanzarote mussten Flüge umgeleitet werden. Weiterhin hat auch das spanische Festland mit Regen und Wind zu kämpfen. In der Region Katalonien traten zwei Flüsse über die Ufer. Viele Landstraßen stehen immer noch unter Wasser. Die Bilder erinnern an die schweren Überschwemmungen auf Mallorca vor einem Monat. Etwa 1500 Haushalte rund um Girona hatten gestern keinen Strom. Auch in Galizien, im Nordwesten Spaniens, kam es nach heftigen Gewittern zu Überflutungen. Eine 83-jährige Frau starb in den Wassermassen.
Soweit der Bericht von Oliver Neuroth und zum Schluss noch ein Blick auf den Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft spielt heute gegen die Niederlande im abschließenden Gruppenspiel der Nations League. Die Luft ist ein bisschen raus, weil der Abstieg der deutschen Elf nicht mehr zu verhindern ist. Aber Trainer Jogi Löw arbeitet schon am Projekt Neuaufbau und dazu gehört auch das heutige Spiel in Gelsenkirchen. Philipp Weißkirch.
Eigentlich geht es um nichts mehr. Der Abstieg in der Nations League steht für Deutschland fest, egal wie das Spiel gegen die Niederlande ausgeht. Trotzdem, Mittelfeldmann Joshua Kimmich versichert entschlossen, im letzten Auftritt des Jahres nochmal alles geben zu wollen.
Klar ist es, dass es für uns kein Larifari-Spiel wird, sondern dass wir das schon ernst nehmen und auch gewinnen wollen, unabhängig davon, dass wir schon als Gruppenletzter feststehen.
Weil die deutsche Mannschaft das enttäuschende Jahr positiv beenden will und weil sie in den Lostopf Nummer 1 will, bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen. Dafür braucht es ein gutes Ergebnis gegen Oranje, am besten einen Sieg. Und der ist auch Bundestrainer Joachim Löw am liebsten. Und vorstellbar aufgrund der jüngsten Leistungen.
Ich glaube, die Ansätze jetzt in Frankreich und gegen Russland waren sehr gut, weil man hat schon auch gesehen, dass die Mannschaft auch im letzten Drittel die Dynamik aufrecht erhalten kann durch gute Laufwege.
Fortsetzung erwünscht, vielleicht ja mit Marco Reus. Die Fußprellung ist allerdings noch nicht auskuriert, sein Einsatz in der Schalke Arena fraglich. Die ist übrigens nicht ausverkauft für dieses letzte Spiel, in dem es für die deutsche Mannschaft trotz des Abstiegs also doch noch um was geht.
Soweit der Beitrag von Philipp Weißkirch und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info.